Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Warum sind die CFOs in PE-Portfolio-Unternehmen so wichtig? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und dafür habe ich einen erfahrenen CFO eingeladen, auch wenn der heute was ganz anderes macht. Paul Taaf ist nämlich Gründer und Chef von Finance People Solutions. Und diese Personalberatung, an deren Gründung ich nicht ganz unschuldig bin, ist auf Finanzabteilungen spezialisiert. Den größten Teil seines beruflichen Lebens war Paul aber Controller und CFO. Und zwar zum einen bei Konzernen mit so klangvollen Namen wie Pepsi, Lear, Nike und Dell. Zum anderen war Paul aber auch selbst CFO in Portfoliounternehmen von Private Equity. Und eine Weile war er auch für Alvarez und Marsal unterwegs. Auch das in CFO-Mission. Ja, und da haben wir uns kennengelernt, allerdings nicht wirklich im beruflichen Kontext. Wie war das noch damals, Paul?
Ja, das war freitags, glaube ich, lieber Bastian. Erstens, vielen Dank. Ich freue mich richtig, den Podcast mit dir zusammen zu machen. Wir saßen im Zug auf dem Weg von Hannover nach Frankfurt. Ich war mitten in meinem Weekly Call mit Hedgefonds. Du hast mir gegenüber gesessen und die erste Frage von dir war, haben Sie was mit Hedgefonds zu tun? Logischerweise, weil du hast ein bisschen mithören müssen. Ich weiß nicht, ob wir im Bistro waren oder nicht.
Wir waren im Bistro und ich glaube, ich habe gefragt, kann es sein, dass Sie CFO sind? Ja, aber da gehen die Erinnerungen schon auseinander, ist ja auch schon eine Weile her.
Ich habe das noch gespeichert. Wenn man überlegt, das war 2009, schätze ich mal, was alles dazwischen passiert ist. Wir haben gemeinsam eine Firma gegründet mit Finance Magazine, unser Partner immer noch. Wir haben eine sehr enge Partnerschaft, sogar den Dominik heute zum Mittagessen. Und ne, super, wir sind ja auch befreundet jetzt geworden. Eine schöne Entwicklung, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Und dann nehmen wir das doch mal zum Anlass, ein bisschen über den Markt. Vor allen Dingen aber natürlich auch über deine frühere Rolle, die du ja heute gerne vermittelst, zu sprechen. Aber ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, ein bisschen mit dem Markt zu starten. PE sucht einerseits händeringend gute Deals. Andererseits hocken die Investoren auf Hunderten von Unternehmen, die mal endlich raus müssten aus dem Portfolio. Was ist deine Einschätzung? Du sprichst mit vielen Häusern. Wie groß ist der Druck für Private Equity, jetzt endlich auch mal Cash zu zeigen?
Ja, also angeblich gibt es so um die 500 bis 600 Firmen. Das ist natürlich ein Haufen Zeug, die in der Exit-Stau sind. Weltweit angeblich 3,8 Milliarden Capital investiert, aber kann nicht freigesetzt werden durch den Exit-Stau. Druck von den Lenders, also Raising Capital ist bei weitem nicht mehr so einfach wie früher. Und woran, wir kriegen das natürlich mit. Allerdings, es gibt auch blaue Flecken im dunklen Himmel. Also wir haben Gott sei Dank mit einige sehr aggressive, im positiven Sinne, Buy-and-Build-Kunden zu tun. Das sind eher so Nische-Geschäftsmodelle. Und da reden wir über EVs von zwischen 25 und 100 Mio. Und die machen gefühlt täglich Add-ons, Bastian. Und die suchen CFOs händeringend. Und ich möchte jetzt auch behaupten, dass wir jetzt mittlerweile so kompetent geworden sind. Ich habe mein Team komplett verjüngt mit Anna und Maike und Neve. Wir sind in der Lage, Top-CFOs ganz, ganz schnell zu platzieren. Ja, also wir reden jetzt nicht über Monate, wir reden über Tagen. Wir sagen bis 0 bis 21 Tage, meistens ist es irgendwo dazwischen. Aber die CFOs, die gesucht werden, die müssen natürlich richtig fit sein. Es geht nicht nur fachlich, sondern Bühnenpräsenz müssen sie haben für ein Exit. Die Managementpräsentation habe ich ja selbst gemacht damals bei Viatris von Advent. Da musst du fit sein, da musst du gut on your feet sein, du musst die Zahlen kennen, du musst es auch vermitteln können. Das sind die CFOs, die gesucht werden. Also operativ sehr stark, strategisch sehr stark, kommunikativ sehr stark. Du hast ja mehrere Stakeholder in Private Equity Welt und mit den CEOs, des Management Teams und dann auch die PE Guys and Girls, die zwangsläufig näher dran sind heutzutage als früher. Ja.
Sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Du hast ja nicht nur Finanzinvestoren als Kunden, sondern auch Strategen. Sag mir mal, welche Gruppe ist dir aus deiner heutigen Sicht lieber?
Also PE. Ich liebe PE. Das ist ein Teil meines DNAs. Und ich sagte, es gibt einen krassen Unterschied, Bastian, zwischen den Nicht-PEs und PEs momentan. Ich kenne kaum Nicht-PE-CFOs, die Leute einstellen. Im Gegenteil, die entlassen Leute. Ja, durch die Digitalisierung geht los mit Debitoren, Kreditoren, Buchhaltung, General Ledger. Das kannst du alles automatisieren. Ja, also ich spreche mit vielen CFOs und die sind nicht in Einstellungsmodus. Die wollen auch natürlich als Cost Leaders sich hervorheben als Beispiel für den Rest des Management Teams, ne? Dass man auch kostenrestriktiv sein muss.
Aber das sind doch alles Dinge, die in den PE-Portfolio-Unternehmen auch gemacht werden, oder nicht?
In den PE-Portfolien, es gibt einen Unterschied, ja. Die haben ihre eigene Zyklus, also von Kauf bis zum Verkauf, 3, 5, 7 Jahre, ja. Und die investieren alle in Wertsteigerungen. Und die meisten Firmen, die gekauft werden von PE, also First-Time-Deals, ja, sind weit entfernt von PE-ready. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Also diese Zahlenaffinität, diese granulare Analyse von Zahlen, diese hiring the right people, weil du nicht alles selbst machen kannst, das ist in der Regel so. Weil wir sind überwiegend in PE Mid Cap unterwegs, also nicht Big Cap, sondern ein bisschen Big Cap, auch durch meine Connections von früher. Aber wir sind in Mid Cap und das ist weniger sophisticated. Und du hast dann auch kleinteilige Geschäftsmodelle, diesen Buy and Build ist häufig kleinteilig und da brauchst du einen anderen Art von CFO als für die Big Caps. Ne? Ich meine, ein PE-CFO muss ins Detail gehen können und wollen. Ja, nur delegieren und da hast du die Infrastruktur nicht dafür. Da muss ins Detail gehen können, da muss auch selbst anpacken bei 13 Wochen Cash Forecast, Working Capital Analyse, etc., etc., etc. Und das erwarten die, kommen wir glaube ich später dazu, aber die Operating Partners, die sind sehr nah dran, also sehr, sehr nah dran und sind auch richtig gut. Wir haben ja Dirk von Aurelius gehabt beim Podcast vor einigen Monaten und ich habe das danach genannt, die Aurelius Way. Es gibt andere, die Aurelius auch kopieren im positiven Sinne und das sind sehr smarte, meistens jüngere Menschen als zu meiner Zeit. Ja, und ich habe mit einer gesprochen diese Woche. Und er nennt seine Lieblings-CFOs für diese Bayern Bills die jungen Wilden. Ja, also das ist ein, danke Philipp dafür. Diese jungen Wilden, das sind IT-affine, hands-on, sehr dynamische, sehr smarte Menschen mit einer guten Ausbildung, Frankfurt School of Finance oder St. Gallen oder London's Business School, etc., etc. Also intellektuell sehr schnell, ja. Und agil und packen selbst an, aber holen auch Leute rein, weil sie wissen, dass die selbst nicht alles können.
Finde ich trotzdem interessant, dass du sagst, Private Equity ist dir lieber als Corporates, weil ich doch gedacht hätte, dass die Corporates eigentlich sehr gut verstanden haben, wie wichtig Menschen sind, während mir zumindest ab und an zugetragen wird, dass das bei den Finanzinvestoren jetzt noch nicht immer überall der Fall ist.
Ja, das ist eindeutig so. Ich meine, die Corporates, die üben das seit Jahren. Ja, die üben Human Capital Management. Ja, ich meine, ich habe es selbst erlebt bei Dell oder bei Nike, da gab es die Performance Appraisals mindestens zweimal im Jahr. Es gibt ja Dell zweimal im Jahr. Da würdest du als Manager dann auch anhand von deinen Ergebnissen beurteilt oder vielleicht auch verurteilt, ja, abhängig davon, wie gut du warst. Das sind die PEs nicht. Das sind die kleineren jetzt. Das sind Mittelständler, die von Unternehmer gekauft würden. auch häufig mit hierarchischen Strukturen und nicht das größte Fokus auf Kultur. Es gibt auch Unterschiede natürlich. Aber Corporates machen wir auch gerne, ja. Aber für mich ist Corporate not as exciting as PE.
Okay.
Ich muss nicht mit allen PEs arbeiten. Es gibt auch PEs, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Und das Thema People Culture spielt immer noch nicht die Rolle. Frag mal meinen Freund Jens Alsleben, der ist Coach. Nicht die Rolle.
Wenn du mit Private Equity Häusern nicht zusammenarbeiten möchtest, woran liegt das?
Unsympathische, arrogante Menschen. Zum Teil. Die gibt's auch.
Die gibt's tatsächlich. Ach ja.
Ha, Bastian. Ironie gleich erkannt.
Haben denn die Finanzinvestoren die Bedeutung der Finanzabteilung erkannt? Weil da hast du ja deinen Fokus drauf. Ist das so, dass sie das so verstehen, wie du das als ehemaliger CFO auch verstehst?
Immer mehr. Gerade weil es gibt diese Bewegung Richtung mehr Fokus auf den operativen Bereich, was unabdingbar ist, wenn du heute Value kreieren will, kannst du ja den Leverage und so weiter nicht mehr benutzen, wie es früher war. Das ist vorbei, das ist AD. Insofern, aber die stellen auch dann häufig zu spät fest, dass ein CFO es nicht bringt. Ja? Und dann haben sie ein Problem, weil sie dann häufig reaktiv sind im Recruitment.
Woran liegt das? Du hattest eben gesagt, die sind ziemlich nah dran. Warum verstehen die dann erst so spät, dass das CFO nicht taugt?
Ja gut, du kriegst ja den CFO kriegst du in einer Management Presentation, ja. Aber die Realität und die Due Diligence Ergebnisse können auch unterschiedlich sein, ja. Also Due Diligence ist mittlerweile nicht so oberflächlich, wie es mal war. Das habe ich krass erlebt bei manchen von meinen Firmen, wo ich dann angefangen habe, gesagt, hey, dein Due Diligence kannst du jetzt ins Klo schmeißen, ja. Das sind alles Wünschergebnisse. Ja, aber die Operations-Leute kommen rein und das sind Operations-Leute, die mehr Ahnung haben vom Operations als CFOs, weil die auch aus den strukturierten Operational Expertise Organisationen kommen. Ja, Beispiel Aurelius, ja, hervorragende Leute. Ja, und die sind dann flott, vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ein bisschen langsamer in der Entscheidung, Menschen auszutauschen. Hört sich ja sehr kalt an, aber am Ende des Tages ist es so. Das heißt, am Ende ist es bleibt immer so, die CFOs, die erfolgreich sind, sind CFOs, die aus der PE-Welt kommen, die Erfahrung haben, die das weitermachen wollen. Also ich bin kein Fan von Experimentieren mit First-Timers. Ja, es gibt Situationen, wo das funktionieren kann. Ja, aber wenn die Situation unstabil ist, bitte, bitte, bitte PE-Erfahrung suchen, Track-Record suchen und keine Risiko eingehen mit First-Timers.
Okay. Wie soll man denn da rangehen? Private Equity, wenn es ein Unternehmen kauft, hat eine ganze Menge Zeit für Due Diligence und wundert sich trotzdem manchmal, was es da eigentlich erworben hat. Der CFO, der dann später möglicherweise reingeholt werden soll, der hat die Zeit nicht für die Due Diligence, der hat auch nicht die Ressourcen. Das heißt, der muss sich darauf verlassen, was ihm der PE erzählt. Stimmt das immer?
Nein, das stimmt leider nicht. Ist es unterschiedlich von Fall zu Fall, aber es gibt PEs, die einen blauen Himmel malen oder sagen wir mal ein grauer Himmel und keine dunkle. Und dann kommen, haben ein Beispiel gehabt, ein sehr, sehr guter Interim-CFO und Freund von mir auch, ging da rein und rief mich dann eine Woche später an und sagte, Paul, wir reden hier über eine Sanierung, ich muss eine Sanierungsgutachten machen. Im Interviewprozess war nichts davon die Rede. Ja, und ein Top-Interim-CFO, der erkennt das sofort, wenn Cashflow negativ ist. Und wie gesagt, die Due Diligence ist unterschiedlich in der Qualität, aber die sind auch teilweise immer noch oberflächlich. Und das ist dann ein Problem. Deswegen brauchst du auch, Bastian, brauchst du ein CFO gestern in PE? Du kannst nicht warten. Diese 6 Monate Kündigungsfristen, forget it, haben wir noch nie gemacht mit PE. Ja, du brauchst die Leute. Deswegen haben wir diese Interim to Pair Model, was sehr gefragt ist bei PE. Du fängst innerhalb von Tagen an und dann, wenn die Ehe Sinn macht, dann kannst du umstellen in eine feste Vertragsbeziehung, wenn du das willst. Man kann auch weiterhin als Interim arbeiten. Eigentlich ist das mehr oder weniger wurscht. Gibt ja auch die nah an Exits sind oder gerne an Exits sein würden. Die machen nicht die klassische Equity-Beteiligung, sondern die machen Exit-Bonus. Exit-Bonus ist abhängig von Wertsteigerung wo bin ich jetzt und wo bin ich beim Exit? Und das ist ein Thema, was die richtig guten PE-CFOs lieben. Einfach mal diese Challenge, es ist alles absehbar, da können die danach auch, wenn sie wollen, 3 Monate Urlaub machen. Einige wollen das, aber die haben immer noch Hunger. Und es geht nicht ums Geld. Viele haben genug Geld, sind finanziell abhängig. Nicht alle. Man, in den letzten Jahren hat man auch im PE nicht so viel verdient. Ne? PE selbst auch mit ihren Carries und so. Geld ist da nicht mehr so flüssig wie zu meiner Zeit. Gott sei Dank. Mein Timing war gut.
Wie ist denn aktuell die Marktlage? Wie würdest du das einschätzen? Haben wir einen Käufer- oder einen Verkäufermarkt? Also suchen mehr wirklich gute, geeignete CFOs eine Rolle in PE-Portfolio-Unternehmen oder suchen umgekehrt mehr PEs die guten CFOs?
Also gute CFOs, PE-CFOs, die PE mögen, wie ich auch, die wollen in PE bleiben, aber die sind wählerisch geworden, weil es gibt ja PEs, es gibt ja richtig guten und es gibt auch nicht so guten PEs, ja, die auch von ihrem Track Record mit Deals oder wie sie mit ihrem Umgang mit Menschen lässt zu wünschen übrig zum Teil. Das machen die guten CFOs, die können sich das aussuchen. Also wir haben jetzt ein Search am Laufen für ein PE-CFO und Top-Kandidaten präsentiert, die aber jeweils andere Angebote gehabt haben und die haben sich für diese andere Angebote entschieden. Ja.
Was war der Grund? Also was rätst du deinen Kunden, wie sie sich präsentieren sollen, um tatsächlich auch den Wunschkandidaten oder die Kandidatin für sich zu begeistern?
Ja, die waren zum Teil schon im Prozessen drin, weil ich frage das natürlich immer und meine Kandidaten sind mir gegenüber immer sehr ehrlich oder überwiegend, immer würde ich fast sagen, ja. Und dann die Geschwindigkeit, also vom Abschluss, wenn du und unser Kunde ist auch ziemlich schnell. Also wir reden hier über 2-3 Wochen bis zum Abschluss, ja. Aber der eine hat schon ein Exit gemacht, ein sehr erfolgreiches Exit und sein PE will ihn nicht gehen lassen, ja. Da gab es auch eine geografische Nähe. Spielt immer eine Rolle. Jeder sagt ja, Pendeln ist für mich kein Problem. Aber am Ende des Tages, das ging mir genauso. Ich wollte lieber in Frankfurt sein und nicht in Hannover oder Berlin oder München. Ja. Und das sind CFOs, die sich leisten können, auch zu warten. Ja. Es gibt ja häufig die PE-Portfolios, weißt du selbst, die im Arsch der Welt sind, wo kein Mensch Lust hat hinzugehen und die nehmen ein Apartment und so weiter. Aber dieses Pendelmodell ist auch ein Stressfaktor. Ich weiß es selbst, als ich CFO von Bally war, Texas Pacific Group, da bin ich jeden Freitag 5 Stunden gerast von Zürich nach Frankfurt, kam nach Hause und meine Frau könnte mich nicht ansprechen, weil ich einfach mal gestresst war. 5 Stunden, 180 pro Stunde, ja. Also das ist stressig, ja. Für mich, für mein Auto und für meine Familie.
Ja gut, fürs Unternehmen wahrscheinlich dann auch noch. So, dann lass mal überlegen, wer soll denn mit dabei sein bei der Auswahl des CFOs? Viele Finanzinvestoren oder zunehmend, würde ich zumindest sagen, haben tatsächlich auch eine HR-Abteilung. Die wird vermutlich immer irgendwie involviert sein. Dann hast du die Dealmaker und du hast auch zunehmend in vielen PE-Häusern die Operating Teams. Wer ist am Ende aus deiner Sicht dafür zuständig, auszusuchen, wer es denn wird?
Also, Fakt ist, die Operations-Leute sind für mich unabdingbar für den Recruitment-Prozess. Weil die Deal-Leute sind nicht so tief drin wie die Operations-Leute und es geht darum, dass man ein Due Diligence macht, was der CFO angeht. Ich mache das ja vorher als Fachmann. Das heißt, der Operating-Partner, Deal-Partner auch, idealerweise zusammen, ja, damit es schnell geht. Man muss den CEO kennenlernen von dem Portfolio-Company, das muss auch passen. Und ja, ich will nicht zu lange über HR reden. Du kennst ja meine Meinung, dass ich jetzt politisch korrekt zurückhalten werde. Es gibt solche und solche. Also ich bin immer, immer froh, wenn wir einen richtig guten HR-Person haben, die den ganzen Prozess nicht ownen wollen, sondern die es organisieren wollen. HR hat immer einen wichtigen Input, ja. Aber teilweise leben sie in ihrer eigenen Welt und bremsen und dieses und jenes. Das ist teilweise fürchterlich. Und da habe ich keine Geduld mehr mit. Also ich sag das auch ganz offen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank haben wir ein paar tollen HR-Leute, mit denen wir sehr, sehr gerne arbeiten. Die sind schnell, die haben den HR-Blick, die können auch Persönlichkeiten analysieren. Dann kommt noch dazu, Bastian, eher mehr als weniger die Assessment Centers dazu. Ja.
Ist das sinnvoll aus deiner Sicht? Kommt da was bei raus?
Eigentlich bin ich ein Fan von Assessment Centers, weil ich selbst durch ein Assessment Center festgestellt habe, dass ich für den Job überhaupt nicht passe. Und das war damals Bridgepoint. Und wir haben beide festgestellt nach dem Review, dass das keine ideale Job für mich wäre. Das wäre auch 5 Stunden weit entfernt von Frankfurt, auch an der Stelle. Das darf man nicht vernachlässigen, diesen Punkt. Assessment Center, es kommt darauf an, wie gut sie sind. Ja, also ich habe ein paar Disaster Assessment Centers erlebt mit Kandidaten, die eine 20-seitige Presentation machen müssten, also Business Case für den Portfoliofirma, wo sie geinterviewt wurden. Und eine sehr, sehr guten CFO ist aufgestanden und weg. Er sagte, Paul, das tue ich mir nicht mehr an. Dieser CFO hätte einen super Job gemacht in der Company. Das weiß ich, kenne seinen Track Record. Und diese Firma, natürlich nenne ich keinen Namen, die haben seit dem Prozess gefühlt 5 CFOs gehabt. Ja. Also diese pragmatische Ansatz, fair enough jetzt zu unserer jetzigen Kunde oder einer davon, die sagen, Paul, wir verzichten auf ein Assessment Center. Wir meinen, wenn ich und Anna und Maike und die zwei und dann PE-Partner, wenn wir alle meinen, dass der Kandidat passt, dann verzichten wir auf ein Assessment Center. Aber Assessment Center ist auch ein bisschen cover your ass, ne? Weil es gab unheimlich viel Fehler bei CFO-Recruitment in der Vergangenheit. Viel.
Warum sind da so viele Fehler gemacht worden?
Also oberflächliche Prozessen, nicht richtig wissen, was das Unternehmen braucht als CFO, ja, wegen der Abwesenheit von Operations-Experten an der Stelle. Das geht nicht. Du brauchst die Operations-Leute, die Operating-Partner, die wirklich auch jemand fachlich grillen können. Ja. Zeig mir mal, wie du ein Working-Capital-Programm einführst und so weiter. Ich meine, bei anderen Investoren, der Working-Capital-Programm kommt von dem Investor, wie ich kann offen sprechen, weil es Public Information war, Aurelius, der Podcast, das ist alles vorbereitet, ja, und die gehen da rein und dann geht es um die Umsetzung und der CFO muss diese Pace mithalten und der CFO hat häufig nicht diese granulare Expertise, was die Operating Partners hat, ja, das weil die sind Experten und nicht alle CFOs sind Prozessexperten, wie ich es war, weil ich es geliebt habe. Sorry, das war ein Selbstlob jetzt. Ich hoffe, das ist nicht verboten.
Ja, so kennen wir dich. Also das ist das wesentliche Risiko, das sich verbindet, wenn der CFO der Falsche ist, dass die Prozesse nicht funktionieren? Oder was kann noch schiefgehen, wenn man sich für den Falschen entschieden hat?
Oh Gott, da gibt es eine Reihe von Sachen. Also erstens Stakeholder-Management. Es gibt häufig welche, die sagen, die können das nicht, ja, und wollen das auch nicht, weil es gibt bei PEs auch häufig unerfahrene Leute, die von operativem Geschäft keine Ahnung haben und nerven. Ich gebe Beispiele. Hey, dein Forecast ist falsch. Ein Forecast ist nie falsch. Ein Forecast ist ein Forecast. Ja, und auf dieser Ebene wollen die erfahrenen CFOs nicht diskutieren. Ja, wenn sie Zugang haben zum Senior Partner, dann können die das da ausgleichen. Ja, also das gab es auch zu meiner Zeit. Kommunikation, Geschwindigkeit. Ja, nicht gewohnt, so schnell zu sein, fehlende Hands-on-Bereitschaft, wirklich ins Nitty-Gritty zu gehen, die strategische Aspekte nicht berücksichtigen und dann Probleme haben mit CEOs, die mehr investieren wollen. Das heißt, der CFO muss ein Mindset haben, wo er den Markt kennt und versteht und wo er weiß, wo man am sinnvollsten investiert. Ja, das ist sehr wichtig. Where do I get the best value for my buck? Ja.
Du hast gesagt, im Wesentlichen machst du Mid-Cap-Geschäft. Wissen wir ja, ein bisschen Large-Cap ist auch nochmal dabei und ein bisschen Upper-Small-Cap kann auch nochmal mit dabei sein.
Ja, ja.
Das sind ja vollkommen unterschiedliche Welten, was die Struktur der Finanzabteilung anbelangt, was die Aufstellung der Gesamtunternehmen anbelangt. Brauchst du ja nicht vollkommen unterschiedliche Typen CFOs für diese unterschiedlichen Größenordnungen?
Ja, also die kleinere Small-Caps, die machen wir auch. Die kleinere Small-Caps sind häufig, die Finanzorganisation ist outgesourced an einen Steuerberater. Ja, die Zahlen werden da hingeschickt und dann die machen einen Jahresabschluss. Also das geht natürlich nicht im PE, da brauchst du jemanden drin, aber da kannst du einen jungen Wilden nehmen, der auch gerne ins Detail geht, der Spaß dabei hat, auch selbst Dinge voranzutreiben und dann peu à peu ein oder zwei Key Players einstellt, damit er auch Zeit hat, seinen Hubschrauber wieder hochzufliegen und auf strategischen Ebene mit dem Board of Directors und PE reden. Das ist auch wichtig, ja. Aber es sind unterschiedliche Welten. Es gibt ja einen Mid-Cap, mehr Infrastruktur, leider Rechnungswesen, leider Controlling, leider Treasury. Nicht immer, aber häufiger mittlerweile. Cash ist natürlich King, weiterhin. Und dann kannst du einen anderen Typus von CFO nehmen, der auch Senior People managen kann, der weiß auch zu delegieren. Aber er muss natürlich auch wissen, wie man ein Problem lösen könnte. Das ist für mich unabdingbar für einen PE-CFO.
Jetzt hast du gesagt, Private Equity-Erfahrung ist eigentlich aus deiner Sicht unerlässlich. Wenn man so rangeht, dann wird der Kreis der Kandidaten ja nie größer, sondern man hat mit den Leuten, die in Ruhestand gehen und einem eigentlich wachsenden Markt für Finanzinvestoren, hat man ein immer kleineres Spielfeld.
Nein, du würdest staunen, wie viele junge Leute mittlerweile PE-CFOs sind. Staunen. Es gibt da einen dramatischen Wandlung diesbezüglich. Es gibt viele jungen, wilden, kompetenten Menschen. Das ist in den letzten paar Jahren, Bastian, hat sich das deutlich geändert. Hat auch sehr viel mit dem Software-Boom zu tun. Den Software-Markt-Boom war das ein anderer Typus. Der ist ja auch mittlerweile ein bisschen angeschlagen, zumindest vorübergehend. Ja, nee, es gibt diese andere Generation. Im Big Cap ist es eher immer noch vielleicht ein bisschen mehr die Oldschool-Guys, aber nee, Small und Mid Cap gibt's mittlerweile ausreichend Kandidaten. Also wir haben nie Probleme, Kandidaten zu finden. Unser Pipeline ist immer voll. Das heißt, wenn jemand durchfällt beim Interviewprozess oder absagt, ja, dann können wir sofort nachliefern. Also wir haben ja Beispiel, gestern haben wir einen Kandidat hat abgesagt und ich habe dann gleich einen neuen CV geschickt mit einem Report vorbereitet und der Kandidat hat jetzt am Montag ein Interview und das war gestern, haben wir das geschickt. Das hat sich Gott sei Dank geändert und es macht auch sehr viel Spaß, mit den jüngeren Menschen zu arbeiten.
Okay, also PE-Erfahrung ist wichtig, aber Lebenserfahrung ist nicht so wichtig.
Für mich ist PE-Erfahrung unabdingbar. Ja? Und wenn du einen First-Timer nimmst, kann auch funktionieren. Ich meine, jeder hat einen First Time gehabt, ich auch, ja. Aber es ist ein erhöhtes Risiko, wenn du kein PE-Erfahrung gehabt hast. Das ist higher risk, ja. Und Geschäft, also Lebenserfahrung ist immer wichtig, ja. Aber Geschäftsmodelle kann jeden guten CFO in 4 bis 6 Wochen lernen, ja. Ich bin von der IT-Branche in der Fast-Moving-Consumer-Goods-Branche, dann zur Sporting-Goods-Branche, dann zu Automotive, hey, talk about fucking differences, ne? Automotive und Sporting Goods, da waren Welten dazwischen. Ich habe noch nie eine Krawatte getragen bei Nike, bei dir müsste ich das tun. Und dann später die PE-Modellen, Viatris Healthcare, super spannend mit Advent, dann CVC Capital, DSE, da haben wir die Schlüssel übergeben müssen an den Banken durch die Krise 2008, 2009. Das waren sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber das ist nicht Rocket Science für einen guten CFO, ein Geschäftsmodell zu lernen. PE muss man verstehen und muss man auch lieben oder nicht. Und es gibt CFOs, die noch nie PE gemacht haben, und die gehen da rein und sagen, oh shit, das ist nicht das, was ich will.
Das ist nochmal ein guter Punkt. Was brauchen die Leute denn für eine Motivation? Du kannst mit PE sehr, sehr viel Geld verdienen, viel mehr als im Corporate-Kontext. Zieht dieses Geld die guten Leute an oder nicht auch die Gierigen?
Also wir haben das Thema schon mal gehabt, Bastian, vor Jahren. Es gibt gute, gierige Leute, ja. Die gibt's auch. Ja. Natürlich wollen sie auch Geld verdienen. Und es ist nicht so einfach, richtig Geld zu verdienen wie früher. Also Bastian, das täuscht. Ne? Also die Big Cap Boys, die können ja die vielleicht sogar Double-Digit-Millionen mitnehmen, wenn sie eine gute Sache begleitet haben, ja, vielleicht wie Stade oder so, ne, in dem Bereich. Aber in Mid-Cap und Small-Cap redest du nicht über Double-Digit-Millionen, oder das ist eher eine Ausnahme. Man redet vielleicht über 1 bis 2 Millionen, ja, was natürlich immer noch viel Geld ist, ja. Aber Geld spielt definitiv eine Rolle, ja, das ist gar keine Frage. Die PE-CFOs wollen gutes Geld verdienen, hohe Lebensstandard aufrechterhalten. Aber die haben auch Spaß dabei, die Dinge zu bewegen, voranzutreiben. Die sind Action-Junkies, wie ich es auch war. Das macht richtig Spaß. Und wenn du eine gute Beziehung hast zu deinem PE, zu den Operational Guys, zu den Deal Guys and Girls, zu deinem CEO, zu deinen Management-Kollegen, Board of Directors, Chairman of the Board, auch Stakeholder-Management, dann macht es richtig Spaß, weil es gibt niemanden, der bremst. Ja, in Corporate musst du immer die Genehmigungshürdel schaffen und von dort wird geschossen und von dort wird geschossen, in Anführungszeichen. Bei PE hast du deren Backing und machen und bist hoch motiviert, die Dinge umzusetzen. Ja, also diese Action-Junkie-CFOs, die, das sind diejenigen, die PE lieben. Es gibt auch Ausnahmen. Wir haben einen CFO platziert, der hat in seinem vorherigen Deal leider 10 Millionen Bonus mitgenommen. Ja, junge Bursche, auch nett. Und was hat er gemacht? Er ist gleich wieder eingestiegen in ein kleinteiliges Geschäftsmodell. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, willst du das wirklich, dir das wirklich antun? Ja, mit so viel Kohle und so jetzt, salopp gesagt. Und ich sagte, ja, das reizt mich.
Ja? Gut, das sind vermutlich wirklich genau die, die man braucht. Ja. Trotzdem geht es natürlich auch ums Geld. Das fließt allerdings ja erst beim Exit. Bringt mich zu einem weiteren Punkt, denn auch da hat der CFO ja eine Rolle. Aber ist ein guter CFO in der Entwicklungsphase des Unternehmens auch automatisch ein guter Verkäufer für den Exit-Prozess?
Nein, nein. Aber den CFO, den wir für Exit-Geschäftsmodelle recruiten, wir bestehen auf Bühnenpräsenz. Ja, also ohne Bühnenpräsenz im Exit-Prozess, forget it. Also wenn die potenziellen Käufer da sind bei Management-Präsentation, ist das für sie sogar noch wichtiger, einen super, super fitten CFO zu haben, ja, als einen super CEO. Es kommt ein bisschen auf das Geschäftsmodell drauf an. Aber es gibt auch PEs, die, wenn die CFOs richtig, richtig gut sind, die eventuell auch übernehmen. Ja, nicht so häufig, aber es kommt auch vor. Aber Bühnenpräsenz, Kommunikationsfähigkeiten, um eine Managementpräsentation zu halten, um die Investoren abzuholen durch den GMV, Cashflow, Bilanz, super, super, super wichtig.
Okay, was ist denn konkret die Rolle? Also neben diesem Präsentieren der Zahlen, wo würdest du sagen, liegt die wesentliche Aufgabe des CFOs im Exit-Prozess?
Also Stakeholder-Management, immer ein Thema, die Leute abzuholen, dass alle mitgehen jetzt bei dieser Exit-Reise, dann ganze Dataraum vorbereiten, du musst die Due Diligence managen, du musst die Zahlen, deine Zahlen wirklich verstehen und erklären können, ja, und dann musst du das auch in Präsentation bei mir damals hat, ja, drei, vier Stunden gedauert, ja, also mit interaktiver Fragestellung von ziemlich analytischen Investoren, die sind ja alle analytisch, die haben ihre Analysten mitgebracht. Es gab auch teilweise Fragen, wo ich sagte, I gotta get back to you. Das weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Du kannst nicht alles wissen, ja. Und Beatrice war damals eine halbe Milliarde Umsatz. Es war kein kleiner Laden mit Firmen in Brasilien, Amerika, Asien und so weiter und so fort. Ja, du musst einfach mal strategisch fit sein, operativ fit sein, kommunikationsfit sein. Ja, und dann ist es nicht verkehrt, wenn die Leute dich auch mögen. Ja, also Chemie, Empathie mit den Stakeholder, das ist sehr unterschiedlich. Du kannst ja eine sehr gute Empathie haben zum CEO, aber es kann auch sein, dass bei PE jemand ist, der nicht so empathisch ist. Ja, aber da musst du trotzdem mal die Beziehung managen und das so hinbekommen, dass es eine konstruktive Beziehung ist für beiden Seiten. Ich meine, es gibt keinen CFO, der motiviert ist, wenn ein PE-Young-Guy von Frankfurt School of Finance oder von Harvard oder Stanford und sagt, your forecast is wrong. Meine erste Reaktion wäre, hey, fuck off. Ja.
Da warst du. Ja, das war wahrscheinlich dann auch deine letzte Reaktion gewesen. Aber gut, es geht ja jetzt nicht.
Nee, es war seine letzte.
Spricht für deine Position. Wir uns nochmal in die Käufer reinversetzen. Gibt es da einen Unterschied, was den Anspruch an die Qualität des CFOs anbelangt? Hat der Stratege da vielleicht etwas mehr Nachsicht, weil er im Zweifel auch im eigenen Laden jemanden im Kopf hat, den er an die Stelle setzen kann, während das vielleicht für ein Private Equity House, wenn das als Käufer dann auftritt, der doch eine zentralere Frage ist?
Ja, also natürlich die Strategen, aber es ist auch häufig so, dass Strategen dann andere Strukturen haben und dass der CFO-Job sich dramatisch verändert. Auch ich kenne wenig CFOs, die von Strategen gekauft würden, die dann in dieser strategischen Welt geblieben sind. Ja, die meisten sagen, nee, das ist nicht meine Welt. Ja, PE und ich weiß aus eigener Erfahrung, PE und Strategen sind ganz andere Welten. Ich bin bewusst weg von Dell damals, um oder von Beer war es mit Advent und PE zu machen. Bin bewusst weg, weil ich habe keinen Bock mehr gehabt auf jeden Monat einen Forecast oder jeden Quartal und dann die Fragen von Wall Street Analysten, und die sind sehr fremd gesteuert von den Märkten. Michael Dell hat ja bewusst sein Delisting gemacht, um das zu vermeiden. Er sagte, Paul, I don't want to see these guys ever again, die Analysten, ja. Dann hat er dann wieder, aber nachher ein IPO, das war es von Michael, ein hervorragender, mutiger Weg, die er da gegangen ist mit Dell. Aber es hat sich ausgezahlt. Dell geht's heute richtig gut. Ja, also die PEs dann, die kaufen, wollen sie ein CFO übernehmen. Das hängt von der Qualität ab. Ne? Und wenn ein CFO einen Exit gemacht hat und sehr hart gearbeitet und viel Geld verdient hat, die wollen nicht gleich, also die meisten wollen nicht gleich wieder in einen Exit-Prozess hinein. Die wollen ein bisschen Urlaub machen mit ihrer Familie, vielleicht ein bisschen die Eintracht beim Training gucken oder solche schöne Sachen. Und deswegen, und vielleicht ist die Energietank auch nicht gleich aufgefüllt. Ich meine, das ist super stressig, einen Exit hinzubekommen. Du bist am Wochenende da und die M&A-Boutique, ich weiß es bei Advent, ich nenne den Boutique nicht, der hat immer Freitag nachmittags angerufen. Er braucht was. Ja, und dann habe ich dann, wir haben dann Come to Jesus Meeting gesagt, weil es hätte auch früher sein können. Ja, und mein Team ist da mitgezogen, die haben auch am Wochenende gearbeitet, aber mich hat das gestört, weil es war keine respektvolle Umgang mit mir und mein Team. Das nur am Freitag, wir waren die Letzten auf seiner Prio-Liste. Ja, und das geht nicht.
Ja, also ein anstrengender Prozess, das glaube ich auch. Hast du eigentlich irgendwelches Zahlenmaterial verfügbar, wenn ein Unternehmen durch Private Equity gekauft wird? Wie oft wird dann der CFO tatsächlich ausgetauscht?
Also es ist eher mehrheitlich. Ja, eine genaue Statistik habe ich nicht. Ich kann dir eine Statistik sagen, wenn ein CFO scheitert, ja, dann gibt es eine Statistik, Jens Alsleben hat es mit mir geteilt, es war ein Studium von Alex Partners, die Haltedauer verlängert sich um durchschnittlich 18 Monate. Kannst du dir vorstellen, was das für einen Impact hat auf den IRR? Ja? Und deswegen sind die PEs jetzt viel vorsichtiger, und deswegen sind wir auch, Gott sei Dank, sehr erfolgreich, weil die wissen, dass wir wovon wir reden. Die wissen, dass wir das wissen und wollen kein Fail-Hire haben. Das kostet nicht nur IRR, das kostet auch Glaubwürdigkeit, Bastian, in der Mannschaft. Ja, und die sagen, ja, was haben die da für ein CFO gebracht? Ja, und die Mannschaft ist dann skeptisch. Die sind sowieso ein bisschen skeptisch. Also wenn du weiter unten bist, auf Sachbearbeiterebene, Private Equity, dann denken sie allererstes, okay, bald ist mein Job weg. Und da ist es schwierig, die dann auch abzuholen. Ich finde auch, die Equity-Programme müssen breiter gestreut werden, dass nicht nur die Senior C-Level-Guys was bekommen. Und das machen die PEs auch, dass die ein Exit-Package machen für die Key-Players, Leiter Controlling, Leiter Treasury, Leiter Rechnungswesen im Finanzbereich und auch in anderen Bereichen. Und das finde ich fair, weil ohne die packst du es auch nicht, ja.
Ja. Ja, du hast gesagt, ihr seid gut gebucht. Wir hatten ja eigentlich vor, dass du hier zu mir ins Studio kommst. Das hat nicht funktioniert, weil du so eingebunden bist. Ist das jetzt gerade eine Ausnahmesituation oder ist es jetzt der Normalzustand? Ist es so, dass tatsächlich, und da brauchst du jetzt nicht nochmal einen Werbeblock für dein Unternehmen machen, mich interessiert der Gesamtmarkt, ist der gerade so lebendig, dass tatsächlich im Moment so viele Stellen neu besetzt werden?
Also wir haben viele Neukunden gewonnen, Bastian, muss ich gestehen, und bewusster auch im Mid-Cap-Bereich. Also da ernten wir von unserer Positionierung. Wir machen ja nicht nur CFOs, wir machen CFO-Teams. Also ich will jetzt keine Werbung machen für uns. Ich erkläre nur, warum die PEs das mit uns so spannend finden. Vielleicht ist das gleiche Wirkung am Ende des Tages. Aber noch dazu, und das ist für mich ein Riesenproblem. Wenn ich jetzt von Bad Vilbel zu dir in Frankfurt fahre, vor 5 Jahren hätte ich 20 Minuten gebraucht. Jetzt brauche ich eine Stunde. Weißt du, wer daran schuld ist? Die grünen Politiker in Frankfurt, die Radwege, ich weiß, du bist Radfahrer, ja. Von der Friedberger Landstraße hast du einen breiteren Radweg als einen Autoweg, ja. Und der Radweg ist meistens leer und die Autos dann stop and start. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber es ist so bescheuert. Ich bin selbst Radfahrer, das weißt du ja, aber dieser Radweg. Das heißt, ich brauche 2 Stunden und ich habe jetzt bis 10.30 Uhr ein Kundengespräch gehabt und das wollte ich nicht unter Druck machen.
Na, mal ganz unabhängig von allen Radwegen, da wirst du einigen aus der Seele gesprochen haben, andere werden gar nicht wissen, wovon du redest, weil sie nicht in Frankfurt sind. Aber ganz unabhängig davon, seien dir die Daumen gedrückt, dass es ein erfolgreiches Gespräch wird und dass du dich im Gleichklang mit der Branche gut entwickelst. Also es scheint ja doch so, als sei da im Private Equity Markt einfach gerade eine ganze Menge los und das auch für euch als Personalberater eine spannende Spielwiese.
Ich muss an der Stelle mein Team danken. Also Anna, mein Chief Operating Officer seit Januar, macht einen fantastischen Job. Maike, genauso und Neve. Neve ist 7 Jahre bei uns, ja, im Marketingbereich, arbeitet sehr eng mit, auch mit Finance Magazin zusammen. Ohne Team geht es nicht. Und das Team, was wir jetzt haben, ist in der Lage, die Anforderungen von PE zu matchen. Mein vorheriges Team, liebe Leute, wir waren auch erfolgreich, aber eine ganz andere Generation und nicht IT-affin, nicht kommunikationsaffin. Gott sei Dank habe ich das dann gemacht.
Das freut uns zu hören. Weiterhin, Paul, dir auch viel Erfolg. Wir sehen uns zweifellos an anderer Stelle. Ich glaube, wir haben einiges mitgenommen. Wir wissen jetzt noch ein bisschen besser, wie Finanzinvestoren ticken, wenn sie ihre CFOs aussuchen. Wir wissen, wie CFOs funktionieren müssen in den Portfoliounternehmen, was sie da für Eigenschaften mitbringen müssen. Insofern, glaube ich, haben wir da tatsächlich aus dem Gespräch, Paul, eine ganze Menge mitgenommen. Dafür mein ganz herzlicher Dank.
Sehr, sehr gerne, mein Freund. Und wir sehen uns im zweiten Quartal, haben wir ja gesagt. Und spätestens bei deinem fantastischen Deal-Sourcing-Event im Dorint Hotel in Oberursel, wo Paul geheiratet hat. Und ein wunderbares Event, kann ich jeder, aber es ist wahrscheinlich jetzt schon ausgebucht, Bastian. Meine Werbung für dein Event ist dann wahrscheinlich total überflüssig.
Ja, ja, ein paar Tickets für Finanzinvestoren gibt's noch und das ist ja hier auch genau die Target Audience. Also schönen Dank dafür. Schönen Dank dir, also Paul, für deine Einblicke. Schönen Dank natürlich allen Hörern für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com